Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Verschwörungen. Wo gibt es sie wirklich? Darüber unterhält sich Stefan Walli mit Michael Butter, der zu diesem Thema an der Uni Tübingen forscht und dazu auch ein Buch veröffentlicht hat.
Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek. Sie wissen, dass wir in der Robert-Jungk-Bibliothek immer wieder spannende Gäste haben, wenn wir wissen wollen, wie sich Dinge in der Zukunft entwickeln. Und dazu ist es oft sehr notwendig, auch auf die Gegenwart einen genaueren Blick zu werfen. In der Gegenwart erleben wir die Corona-Pandemie und im Zuge dieser Pandemien ist viel von Verschwörungstheorien die Rede. Aber nicht nur bei der Pandemie, auch beim Krieg in der Ukraine wird dieses Wort der Verschwörungstheorien immer wieder strapaziert. Nun, um zu wissen, was hier abgeht, haben wir uns einen Experten nach Salzburg geholt, zumindest digital. Michael Butter hat ein Buch geschrieben über Verschwörungstheorien beim Suhrkamp Verlag. Er kennt sich mit diesem Thema wirklich aus. Er ist Professor für Amerikanistik, amerikanische Kultur und Literatur an der Universität Tübingen. Das Buch heißt Nichts ist, wie es scheint, und er ist beteiligt an einem europaweiten Projekt, das Verschwörungstheorien hinterfragt und zu verstehen versucht. Herzlich willkommen, Michael Butter.
Vielen Dank für die Einladung.
Gehen wir gleich in Medias Res. Wir reden über Verschwörungstheorien und es ist nicht so klar, was eigentlich eine Verschwörungstheorie ist. Haben Sie Hinweise, wenn wir jemandem zuhören, zu erkennen, dass es sich hier um eine Verschwörungstheorie handeln könnte?
Ja, die gibt es in der Tat und das ist auch ganz wichtig, denn wirklich nicht alles, was so im öffentlichen Diskurs als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, sollte auch so bezeichnet werden. Gemeinhin kann man sagen, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch drei Grundannahmen aus. Sie behaupten, dass nichts so ist, wie es scheint, dass die entscheidenden Dinge also im Verborgenen passieren. Sie behaupten, dass nichts durch Zufall geschieht, dass also alles geplant wurde von menschlichen Akteuren, eben den Verschwörern, die die Strippen in der Hand halten. Und sie gehen davon aus, dass alles miteinander verbunden ist, dass es da also Verbindungen gibt zwischen Personen, Institutionen und Ereignissen, die man niemals für möglich gehalten hätte und die überhaupt nur Sinn ergeben, wenn man von einem großen Komplott ausgeht. Jetzt kann man sagen, nichts ist, wie es scheint, alles ist miteinander verbunden. Das findet man auch in sozialwissenschaftlichen Theorien, zum Beispiel zur Globalisierung, wenn auch etwas anders formuliert. Das entscheidende Kriterium ist sicherlich diese Annahme, dass nichts durch Zufall geschieht, dass sich also alles, was passiert, zurückführen lässt auf planvolles menschliches Handeln, absichtsvolles menschliches Handeln. Das ist es, was Verschwörungstheorien von wissenschaftlichen Theorien unterscheidet. Und das ist auch der beste Indikator, um zu erkennen, ob man es mit einer Verschwörungstheorie zu tun hat. Denn dann hat man meistens so Formulierungen wie, es kann doch kein Zufall sein, weil es ist ja alles geplant. Oder wer steckt denn dahinter, wenn das und das passiert? Wenn solche Fragen gestellt werden, dann sollten die Alarmglocken schrillen, denn dann könnte man es mit einer Verschwörungstheorie zu tun haben und dann sollte man auf jeden Fall immer ganz genau hinschauen.
Ihr Argument wäre dann wahrscheinlich, diese Theorien treffen die Wirklichkeit eher nicht, weil so ein planvolles Handeln ohne zufällige Nebenwirkungen in der Geschichte selten vorgekommen ist, wahrscheinlich aber nicht nie.
Nein, es ist natürlich so, dass es historisch immer wieder Verschwörungen gegeben hat. Nur ist es so, dass die sich im Umfang und Reichweite normalerweise sehr von dem unterscheiden, was so Verschwörungstheorien sich vorstellen. Das ist meistens eine relativ kleine Gruppe von Menschen und ein relativ begrenztes Ziel, ein Staatsstreich oder ein Attentat. In dem Moment, wo es größer wird, geht nämlich normalerweise irgendwas schief. Es gibt zwar meistens planvolles Handeln oder ich glaube ganz oft planvolles Handeln, aber das lässt sich halt nicht so eins zu eins in die Tat umsetzen, weil dann Dinge passieren, die man gar nicht wollte, Dinge, die man nicht vorhergesehen hat, weil der Zufall ins Spiel kommt, weil die Eigenlogik komplexer Systeme ins Spiel kommt. Ein Beispiel, die Ermordung Julius Caesars 50 vor Christus, da 44 vor Christus, glaube ich, da ist eine wirkliche Verschwörung. Also ein Dutzend von römischen Senatoren tut sich zusammen, um Caesar zu ermorden. Das funktioniert auch. Also da haben wir absichtsvolles, planvolles Handeln, das in die Tat umgesetzt wird. Nur was ist das große Ziel dahinter? Das Ziel ist es, die Staatsform der Republik zu bewahren, die man durch Caesar gefährdet sieht. Und was passiert? Es kommt nach der Ermordung zum Bürgerkrieg und am Ende des Bürgerkriegs beginnt die Zeit des römischen Kaiserreiches. Das heißt, da geht dann doch einiges schief und man erreicht seine Ziele nicht. Und das hat schon Karl Popper erkannt, der in die offene Gesellschaft ihre Feinde, wo er den Begriff der Verschwörungstheorie in seiner modernen Bedeutung prägt, schreibt, die Verschwörer genießen selten die Früchte ihrer Verschwörung.
Jetzt wissen wir, was Verschwörungstheorien ausmacht, warum es unwahrscheinlich ist, dass sie der Realität nahe kommen. Wer bringt jetzt nun aber diese Verschwörungstheorien ins Spiel? Mit welchen Interessen werden Verschwörungstheorien geschaffen?
Er muss ganz klar sagen, die allermeisten Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, im persönlichen Gespräch, im Internet, in Buchform, die tun das, weil sie der festen Überzeugung sind, sie sind einer verborgenen Wahrheit auf die Spur gekommen und tun der Menschheit einen Gefallen, wenn sie das jetzt ans Licht bringen. Das heißt, das sind Überzeugungstäter im besten Sinne des Wortes. Aber natürlich gibt es auch andere Gründe, aus denen Menschen Verschwörungstheorien verbreiten. Zum Beispiel, um damit Geld zu machen. Verschwörungstheorien sind mittlerweile ein Riesengeschäft. Da können wir an Leute denken wie Alex Jones in den USA, der mehrere Millionen Dollar im Jahr umsetzt. Wir können aber auch ganz einfach an Leute denken, die einen YouTube-Kanal betreiben, wo sie kurz nach einem Attentat oder einer Schießerei verschiedenste Gerüchte aufgreifen und in kleinen 3-4-minütigen Videos versuchen, möglichst viele Klicks zu generieren und damit natürlich über die Werbung Geld zu machen. Das heißt, das funktioniert im Großen wie im Kleinen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die Verschwörungstheorien in die Welt setzen oder aufgreifen und verbreiten aus politischem Kalkül. Das ist ganz oft bei populistischen Politikerinnen und Politikern der Fall, aber nicht nur da. Manchmal glauben die diese Verschwörungstheorien selbst. Manchmal machen sie es aber auch rein strategisch, weil wir aus einer Vielzahl von Forschungen mittlerweile wissen, dass unter den Anhängern und Anhängerinnen von populistischen Bewegungen und Parteien Verschwörungstheorien signifikant weiter verbreitet sind in der westlichen Welt als unter denjenigen von anderen Bewegungen und Parteien. Und dieses Klientel möchte man bei der Stange halten, das möchte man mobilisieren, vielleicht auch weiter radikalisieren. Und Verschwörungstheorien bieten sich dafür dann eben als ein geeignetes Mittel an.
Wir alle wissen aus unserem Privatleben, es gibt Menschen, die eher offen sind für Verschwörungstheorien, andere, die eher nicht offen sind für Verschwörungstheorien, manche, die solche weitererzählen, andere nicht. Was ist denn das Motiv, Verschwörungstheorien weiter zu verbreiten? Was treibt diese Menschen an oder was erhoffen sie sich davon?
Ja, das ist nicht immer so ganz leicht zu sagen. Da muss man also sich den Einzelfall anschauen. Oft ist das so ein Sendungsbewusstsein. Man möchte quasi andere auch von der Wahrheit überzeugen, weil man eben denkt, so ist es halt wirklich. Und es kann doch nicht sein, dass die da irgendwie alle blöd bleiben jetzt. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass man als überlegen dastehen möchte. Dass man im Grunde betonen möchte, ich weiß was, was du nicht weißt. Also der Glaube an Verschwörungstheorien kann gerade in einer Zeit, in der es halt nicht normal ist, daran zu glauben, auch dazu dienen, dass man sich quasi aus der Masse heraushebt, dass man sich über andere erhebt, indem man sagt, ihr seid doch die, die immer noch mit geschlossenen Augen durchs Leben laufen, aber schaut mich mal hier an, ich bin derjenige, der verstanden hat, wie die Welt wirklich funktioniert.
Wahrscheinlich kann man das auch soziologisch sich genauer anschauen, welche Bevölkerungsgruppen zurzeit für Verschwörungstheorien eher zu haben sind und welche eine gewisse Resistenz aufweisen.
Also ganz genau, es ist so, muss man sagen, jeder von uns kann potenziell an Verschwörungstheorien glauben. Die kommen in allen Altersstufen vor, bei allen Geschlechtern vor, bei jeder politischen Orientierung. Aber es gibt natürlich, und das wissen wir aus einer Reihe von quantitativen Studien, die mittlerweile vorliegen, gewisse signifikante statistische Unterschiede, die es einfach wahrscheinlicher machen, dass jemand, der ein bestimmtes Profil erfüllt, eher an Verschwörungstheorien glaubt als jemand anders. Erstens, die Neigung zu Verschwörungstheorien ist in der Regel bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Insbesondere, wenn es um so politische Verschwörungstheorien geht. Also 9-11, der große Austausch, Kennedy-Ermordung, das glauben in der Regel immer mehr Männer als Frauen. Wenn es um eher medizinische Verschwörungstheorien geht, Impfen, Chemtrails, Corona, dann verschwinden diese Unterschiede. Zweitens. Und auch formal ganz toll ausgebildete Menschen gibt, die an Verschwörungstheorien glauben. Aber rein statistisch ist es viel wahrscheinlicher, dass jemand, der keinen Schulabschluss hat, an Verschwörungstheorien glaubt, als dass jemand das tut, der einen Schulabschluss hat und eventuell sogar studiert hat. Und drittens, da ist die Datenlage allerdings etwas weniger eindeutig, sieht es so aus, als ob die Neigung zu Verschwörungstheorien auch mit dem Alter zunimmt, dass man also mit 45 oder 65 eher empfänglich ist für Verschwörungstheorien als jemand, der 15 oder 25 ist.
Zurzeit wird viel über Verschwörungstheorien gesprochen in unserer Gesellschaft und vielleicht ist es auch notwendig, diese Debatten historisch einzuordnen. Die Frage an Sie wäre, haben Sie einmal verglichen, ob die Verschwörungstheorien tatsächlich häufiger geglaubt werden, häufiger wiedergegeben, ob mehr Verschwörungstheorien heute unterwegs sind als in der Vergangenheit? Wie würde denn so ein geschichtlicher Vergleich aussehen?
Also so ein geschichtlicher Vergleich kann natürlich nicht zahlenbasiert sein, weil es natürlich keine Umfragen gibt zu diesem Thema aus dem 18., 19. oder was vor der Pandemie und wie ist es im Grunde jetzt Ende der Pandemie, aber wir können nicht sagen, wie war es zahlenmäßig genau im Vergleich zu vor 30 oder 300 Jahren. Wir können uns aber natürlich ganz viele Quellen anschauen und wir können sehen, wie Verschwörungstheorien ganz anders funktioniert haben im öffentlichen Diskurs, dass die nämlich von Eliten verbreitet wurden, von Politikerinnen und Politikern, von geistlichen Führungsfiguren, in der Mainstream-Presse ihren Platz hatten, von seriösen Wissenschaftlern verbreitet wurden. Und daraus können wir den Schluss ziehen, und da ist sich die Forschung mittlerweile eigentlich sehr einig, dass Verschwörungstheorien über viele Jahrhunderte viel, viel normaler und daher auch viel weiter verbreitet und einflussreicher waren, als sie das heutzutage sind. Im Grunde von der frühen Neuzeit an, wo sie entstehen in ihrer modernen Form, bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, ist es normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Wenn ich das in Zahlen abschätzen sollte, würde ich sagen, dass vermutlich, wenn wir so Umfragen hätten wie heute, 80 bis 90 Umfrage. Heutzutage ist es so, dass wir so ein Drittel haben in Deutschland oder Österreich, die eine generelle Neigung zu Verschwörungstheorien haben. Und von diesem Drittel ist es wiederum so ein Drittel, also so 10-12%, die wirklich ihr Leben nach Verschwörungstheorien ausrichten. Also obwohl wir viel mehr über Verschwörungstheorien reden und sie viel mehr als Problem empfinden als in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten, hat der Glaube in der langen historischen Entwicklung in keinster Weise zugenommen, sondern eher deutlich abgenommen.
Jetzt schauen wir uns die jüngere Geschichte an. In der Zeit der Pandemie wird sehr viel über Verschwörungen gesprochen und sehr viel über Verschwörungstheorien gesprochen. Und die Umfrageforschung war natürlich immer präsent in den letzten 20, 30 Jahren. Gibt es hier aktuelle Daten, wie die Pandemie sich auf unser Verhalten bezüglich Verschwörungen entwickelt hat?
Das gibt es. Also insbesondere zu Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Studien. Bei Österreich ist es halt einfach so, dass es da vor der Pandemie noch nicht so viele Studien gab, die sich spezifisch Österreich angeschaut haben. Insofern fällt der Vergleich schwerer, aber man kann, glaube ich, annehmen, dass es da sehr, sehr ähnlich ist. Und das überraschende Ergebnis dieser Studien ist, wenn man sie gegeneinander hält, dass der Glaube an Verschwörungstheorien in der Pandemie auf keinen Fall populärer geworden ist. Das heißt, auf keinen Fall glauben mehr Menschen an Verschwörungstheorien jetzt als vor 2, 2,5 Jahren. Vermutlich hat er sogar leicht abgenommen. Es kommt uns völlig anders vor, weil ja Verschwörungstheorien, wie Sie gerade schon sagten, noch nie so präsent waren, wie sie es jetzt sind in den letzten 2 Jahren. Aber wir dürfen halt nicht Sichtbarkeit und Popularität verwechseln. Wir sprechen die ganze Zeit über Verschwörungstheorien, weil sie medial präsent sind. Und wir sprechen natürlich auch viel mehr darüber und wir empfinden sie viel mehr als Problem, weil wahrscheinlich in unserem persönlichen Umfeld das Thema noch nie so wichtig war wie jetzt, weil in der Pandemie ganz viele Menschen, die wir persönlich kennen, auf einmal als Vertreterinnen und Vertreter von eben Verschwörungstheorien hervorgetreten sind. Da ist es nur so, dass in den allermeisten Fällen diese Menschen vermutlich schon vorher an Verschwörungstheorien glaubten, man das nur nicht mitbekommen hat, weil nämlich sehr viele Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, das gar nicht öffentlich kundtun, wenn sie mit Menschen sprechen, die das nicht tun, sondern eher für sich behalten. Und man kann ja auch ganz viele Verschwörungstheorien unter den Tisch fallen lassen. Man muss auf der Arbeit nicht über 9-11 sprechen, in der Chorprobe nicht über den großen Austausch und selbst bei Familienfeiern, wenn man sich Mühe gibt vor Corona, nicht übers Impfen. In der Corona-Krise aber geht es die ganze Zeit darum, wo können wir uns treffen, mit wie vielen können wir uns treffen, unter welchen Bedingungen können wir uns treffen. Und dann sprechen natürlich auch diejenigen, die sagen, nee, also ganz ehrlich, ich halte das überhaupt nicht für so ein Problem, wir werden doch dann nach Strich und Faden belogen und dieses Virus ist überhaupt nicht so gefährlich. Und auf einmal denkt man, ups, der oder die ist ja Verschwörungstheoretiker, Verschwörungstheoretikerin. Stimmt, waren die aber wahrscheinlich schon vorher. Aber dadurch entsteht der Eindruck, dass das massiv zugenommen hätte. Dabei ist das gar nicht der Fall. Was aber natürlich der Fall ist, ist, dass es ein viel größeres Problem geworden ist für viele Menschen, eben im täglichen Umgang mit Verwandten, mit Freunden, teilweise sogar mit Ehepartnern oder mit Kindern oder mit Eltern. Und das muss man natürlich ernst nehmen.
Kann da allgemeine Regel für unsere Gesellschaft vorliegen, dass wir zuerst bestimmte Anschauungen, die nicht jeder wissenschaftlichen Überprüfung standhalten, sichtbar machen müssen, damit wir sie überhaupt herausfordern können, damit diese auch dann, wie Sie es beschreiben, an Popularität verlieren können? Ist diese Möglichkeit, die es jetzt hier gibt, über Verschwörungstheorien grundsätzlich zu reden, nicht auch eine kleine zivilisatorische Chance, sich dem Thema einmal zu stellen als Gesellschaft?
Also das ist es sicherlich und im Grunde können wir zurückgehen in die 40er, 50er Jahre, wo diese Stigmatisierung von Verschwörungstheorien beginnt in den Sozialwissenschaften in der westlichen Welt. Da wird überhaupt erst der Begriff Verschwörungstheorien seiner modernen Bedeutung geprägt. Das heißt, man erkennt das Phänomen überhaupt als solches und beginnt deshalb und kann deshalb beginnen, es zu problematisieren. Und entsprechend haben Verschwörungstheorien dann, das ist für die USA sehr gut erforscht, aber in Europa muss das so ähnlich gewesen sein, doch rapide an Einfluss und an Bedeutung verloren. Und im Grunde könnte man sagen, dass wir in den letzten Jahren nochmal einen ganz ähnlichen Prozess erleben, weil wir eben viel mehr über das Thema reden, weil wir viel sensibilisierter sind für das Thema und deshalb natürlich auch viel besser darauf reagieren können. Also der Eindruck, den wir ja manchmal haben, vor 10, 15 Jahren gab es eigentlich noch gar keine Verschwörungstheorien, der hat ja vor allem damit zu tun, dass wir eben den Begriff, das Konzept noch gar nicht so zur Verfügung hatten, um uns damit auseinanderzusetzen, was da so passiert in unserem Leben vor 10, 15 Jahren. Ich habe gestern in einem anderen Kontext mit Leuten gesprochen über den Anschlag auf Oskar Lafontaine, ich glaube 1990 oder 91, begangen von einer Frau, die sehr viel davon redete, dass es unterirdische Fabriken gäbe, wo also Menschen gezüchtet und versklavt würden. Wenn das heute passieren würde, würde man sofort zumindest darüber nachdenken, ob diese Frau nicht an Verschwörungstheorien glaubt. Damals war das überhaupt kein Thema. Wenn man sich die Presseberichterstattung anschaut, das taucht nirgendwo auf, weil einfach das Konzept nicht populär war, nicht verfügbar war für Journalisten, für Wissenschaftler und entsprechend hat man das gar nicht so in Verbindung gesetzt. Und insofern besteht natürlich in der Präsenz von Verschwörungstheorien nicht nur als Phänomen, sondern eben auch in der Präsenz des Konzeptes Verschwörungstheorie auch eine Chance, nämlich dass man sich kritisch damit auseinandersetzt und dann eben die Zahl derjenigen, die daran glauben, auch zurückgeht. Man muss nur eben aufpassen, dass man es nicht übertreibt, dass man halt, da wären wir wieder am Anfang unserer Diskussion, nicht alles, was einem irgendwie unbequem erscheint, nicht alles, was einem irgendwie absurd erscheint, nicht alles, was einem irgendwie überkritisch erscheint, von vornherein als Verschwörungstheorie bezeichnet und damit abtut, sondern ganz genau hinschaut, verdient dieses Gedankengebäude auch wirklich den Begriff der Verschwörungstheorie.
Das erinnert natürlich an die Debatte über Fake News, mit der man sich auseinandergesetzt hat, wo dann die Forderungen aufgestellt wurden, Fake News auch staatlich zu unterbinden. Und das bekannteste Gesetz existiert jetzt in Russland gegen Fake News und greift die ganze Friedensbewegung Russlands an. Sie haben jetzt dieses Attentat gegen Oskar Lafontaine angesprochen. Und da liegt natürlich auf der Hand, dass wir uns darüber unterhalten, wie gefährlich sind eigentlich Verschwörungstheorien. Dieses Beispiel würde unsere Erklärung in die Richtung schubsen, naja, das ist offensichtlich gefährlich. Andererseits Ihre Hinweise, dass Verschwörungstheorien immer schon präsent waren und teilweise auch in größerem Ausmaß, liegt nahe, naja, so gefährlich ist es vielleicht nicht. Haben Sie eine Einschätzung zur Gefährlichkeit der Verschwörungstheorien in unserer Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das kann man einschätzen. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass man hier wieder differenziert und dass man ganz klar sagt von vornherein, nicht alle Verschwörungstheorien sind gefährlich und beileibe nicht alle Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, auch wenn das vielleicht sehr problematische Verschwörungstheorien sind, manchmal sind unbedingt gefährlich, sondern es ist Gott sei Dank nur eine ganz kleine Minderheit, die aufgrund ihres Glaubens an Verschwörungstheorien wirklich also zu einer Gefahr für Leib und Leben wird. Und das wäre quasi so der erste große Block, den man identifizieren könnte. Verschwörungstheorien können eine Gefahr für Leib und Leben werden, weil sie ein Motor für Radikalisierung sein können und dazu führen können, dass diejenigen, die an sie glauben, zur Waffe greifen, um gegen dieses vermeintliche Komplott vorzugehen. Entweder indem sie ein Attentat auf einen Politiker begehen oder indem sie versuchen, in eine Synagoge einzudringen und da Jüdinnen und Juden zu erschießen, denen man unterstellt, Teil einer Verschwörung zu sein, oder indem Anschläge auf Geflüchtete oder Muslime verübt werden. Da kennen wir ja genug schreckliche Beispiele aus der jüngeren Geschichte. Also Verschwörungstheorien können zu Gewalt führen. Wir haben das auch gesehen in Deutschland bei dem Mord an einem Tankwart in Ida Oberstein im September letzten Jahres, der erschossen wurde von eben einem Menschen, der an Corona-Verschwörungstheorien glaubte. Aber wenn man sieht, wie präsent zum Beispiel Corona-Verschwörungstheorien sind und wie aggressiv oft auch die Stimmung ist auf so Corona-Demonstrationen, also nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Wien nach allem, was ich also aus der Presse gesehen habe, muss man doch sagen, da passieren sehr unappetitliche Dinge, aber die Zahl der wirklichen Gewaltverbrechen, die da bisher da rausgekommen ist, ist Gott sei Dank erstaunlich niedrig. Ehrlich gesagt sogar niedriger, als ich das zum Beispiel vor einem Jahr erwartet hätte, als die ganze Debatte um Impfungen und Impfpflicht und so weiter doch langsam Fahrt aufnahm. Zweitens muss man sagen, dass medizinische Verschwörungstheorien sehr problematisch sind, denn wer etabliertes medizinisches Wissen leugnet und als Teil eines Komplottes abtut, der bringt halt sich und andere in Gefahr. Wenn man sagt, das Coronavirus ist komplett harmlos oder existiert gar nicht, dann wird man halt Abstands- und Hygieneregeln entweder nicht einhalten, weil man sie für unnötig erachtet oder bewusst verletzen als Form von zivilem Ungehorsam. Und wir wissen alle, was dann passieren kann. Dann verbreitet sich das Virus schneller, mehr Menschen werden infiziert, mehr Menschen erkranken schwer und Menschen sterben dann eben auch daran. Das kennen wir auch von AIDS-Verschwörungstheorien aus den 1980ern und 90ern, wo auch behauptet wurde teilweise, das Virus gibt es gar nicht oder es ist komplett harmlos und wo nachweislich dann Menschen, die infiziert waren, danach noch ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten. Die Folgen kann man sich vorstellen. Und drittens können Verschwörungstheorien, und das darf man überhaupt nicht kleinreden, natürlich zu einer Gefahr für die Demokratie werden. Denn sie können das Vertrauen in demokratische Prozesse und Institutionen nachhaltig beschädigen. Wenn irgendjemand also zu dem Schluss kommt, die Parteien stecken doch alle unter einer Decke und es ist völlig egal, für wen ich stimme bei den Wahlen, dann wird diese Person im besten Fall Politik verdrossen und geht nicht mehr zu den Wahlen. Das ist natürlich schon ein Problem für eine Demokratie, die auf Teilhabe und Partizipation ausgerichtet ist. Aber es kann noch viel, viel schlimmer kommen. Es kann nämlich eben so kommen, dass diese Leute dann ihre Stimmen irgendwelchen populistischen Parteien geben, die sich so als die wahre Alternative zu den Mainstream-Parteien generieren, die aber zur Lösung der Probleme im Normalfall nichts bis gar nichts beizutragen haben. Und im allerschlimmsten Fall lässt man sich dann von so populistischen Führungsfiguren auch noch aufhetzen, gegen demokratische Institutionen und Prozesse wirklich gewalttätig zu werden, weil man sich von denen einreden lässt, dass man ja gar nicht mehr in einer Demokratie lebt, sondern nur noch in einer Scheindemokratie oder Fassadendemokratie, wie das so gerne so in den alternativen Medien im deutschsprachigen Raum heißt. Haben wir gesehen am 6. Januar 2021 beim Sturm auf das Kapitol, wo genau das passiert ist. Ein Mob versucht, einen demokratischen Prozess, die Ratifizierung des Wahlergebnisses zu unterbinden, weil sie der festen Überzeugung sind, dass die Wahl gefälscht worden sei durch irgendwelche dunklen Akteure, dass Donald Trump eigentlich die Wahl gewonnen hätte und Donald Trump sie eben auch noch in einer Rede am Vormittag aufgestachelt hat, dazu genau das zu tun. Und in so einer Situation können Verschwörungstheorien wirklich hochgefährlich werden. Da mache ich mir aber über die USA momentan deutlich mehr Sorgen als über Deutschland oder über Österreich.
Kommen wir abschließend zum konkreten Umgang mit diesem Phänomen. Wahrscheinlich das Erste, was nach unserem Gespräch klar ist, man soll das Etikett nicht verteilen, bevor man nicht konzentriert zugehört hat, weil sonst verpasst man vielleicht interessante Informationen und es kann durchaus in die falsche Richtung gehen, wie das Verhältnis zu der Person sich weiterentwickelt. Aber hat man eine Chance, wenn man zu dem Ergebnis kommt, es handelt sich hier um eine Verschwörungstheorie, so wie Sie definieren, hat man eine Chance, eine solche Person zu überzeugen? Was sind Ihre Erfahrungen?
Also es kommt ganz stark darauf an, wie sehr diese Person schon daran glaubt, an diese Verschwörungstheorie. Wenn diese Person dann noch nicht so richtig fest daran glaubt, sondern vielleicht einfach nur mal was weitergeschickt hat, was sie im Internet gefunden hat, gesagt hat, da könnte doch was dran sein, das klingt doch recht schlüssig, dann kann man ganz klar sagen, du, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie. Und man kann dann zum Beispiel auf eine der sehr guten Debunking-Seiten im Internet verweisen und sagen, schau mal hier, da wird das alles widerlegt, was da drin steht. Und da hat man relativ große Erfolgsaussichten. Aber es gibt natürlich vor allem die Fälle, wo man es mit Menschen zu tun hat, die schon sehr fest an diese Verschwörungstheorien glauben. Und da kommt man mit den Fakten erstmal überhaupt nicht weiter. Ganz im Gegenteil, da läuft man sogar Gefahr, es dann noch schlimmer zu machen. Es gibt Studien, die zeigen, überzeugte Verschwörungstheoretikerinnen glauben noch mehr an ihre Theorien, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Das liegt daran, weil deren Selbstbild so fest mit dem Glauben an die Verschwörungstheorien verknüpft ist. Und wenn man die Verschwörungstheorien direkt angreift, greift man deren Selbstbild an, deren Identität. Und dann machen die Schotten dicht und Abwehrmechanismen setzen ein. In so einem Fall ist es viel besser, offener hinzugehen. Und das ist nicht immer ganz leicht. Das ist oft emotional anstrengend. Das kann sogar körperlich anstrengend sein. Und vielleicht muss man sich auch manchmal überwinden und Kreide fressen, gerade wenn da wüste Verschwörungstheorien verbreitet werden. Aber es ist viel sinnvoller zu fragen, du, warum glaubst du das denn? Warum ist das für dich ein überzeugendes Argument, aber das dann nicht? Wieso ist das für dich ein Experte, aber der, den die anderen alle als Experten ansehen, nicht? Und wie passt das, was du mir gerade erzählt hast, zu dem, was du mir letzte Woche erzählt hast? Verschwörungstheorien sind ja oft auch so ein bisschen widersprüchlich. Und das Ziel von so einem Dialog wäre dann einerseits zu verhindern, dass die Leute komplett vereinsamen und dann vielleicht wirklich irgendwelchen rechten oder populistischen Bauernfängern anheimfallen und sich da eben ihre Unterstützung und ihre Kontakte suchen. Und das Ziel wäre auch, dass man es schafft, irgendwie mittel- oder langfristig sich einen Prozess der Selbstreflexion auszulösen, dass diese Menschen sich quasi selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf rausziehen, so wie Münchhausen damals. Denn nur so kann es gehen. Man kann sie nicht von außen rausziehen, die müssen selbst da rauskommen, indem sie beginnen, ihre Ideen zu hinterfragen. Ich hatte eine ganz interessante Veranstaltung einmal mit jemandem, der 10 Jahre an Verschwörungstheorien geglaubt hat, in Wien im letzten Herbst. Und der erzählte, bei ihm war es so, dass er irgendwann nicht mehr mit sich vereinbaren konnte, dass die Erde gleichzeitig flach und hohl ist. Das war für ihn so ein logischer Widerspruch, dass er begann, diese Dinge zu hinterfragen. Und dann ist dieses ganze Gedankengebäude irgendwann zusammengefallen. Und das ist natürlich was, was man auch, in dem Fall ist das gar nicht passiert, aber natürlich auch von außen triggern kann, indem man dann einfach mal fragt, wie, ja, aber du jetzt hast du mir erzählt, die Erde ist flach, aber gleichzeitig ist die Erde hohl, wie funktioniert das denn irgendwie? Und dann kann es durchaus sein, dass Leute beginnen, den Weg daraus zu schaffen.
Herzlichen Dank, Michael Butter. Wir haben gehört, was Verschwörungstheorien sind, warum sie in die Welt kommen, welche Menschen sich besonders für Verschwörungstheorien interessieren, ob die Verschwörungstheorien zunehmen, ob sie gefährlich sind und welche Erfolge oder Misserfolge man haben kann, wenn man versucht, gegen Verschwörungstheorien zu argumentieren. Michael Butter hat seine Argumente auch in einem Buch, das ich schon erwähnt habe, niedergeschrieben. Es heißt, Nichts ist, wie es scheint, ist bei Suhrkamp erschienen und ist gut lesbar und von unserer Seite schwerst empfohlen. In diesem Sinn, lieber Michael Butter, herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen, digital hier in Salzburg. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.